Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Jörg Biesler, guten Tag. Es wird gekämpft in den Kriegen der Gegenwart, gar ums Leben. Aber auch wo kein Krieg tobt, wachsen die Kämpfe. Um die Deutungshoheit wird gekämpft, auf den Straßen und an den Hochschulen und in den Parlamenten. Und damit auch um die Kultur und die Kunst. Brauchen wir die noch? Müssen wir sie uns leisten? Auf den Bühnen, in den Museen und im Rundfunk? Beides beschäftigt uns heute auf vielfältige Weise. Gegen den Vorschlag der Rundfunkkommission der Länder, die Kultursender Dreisat und Arte zu fusionieren, haben mehr als 30.000 Menschen eine Petition unterschrieben. Und Dreisat-Wissenschaftsjournalist Gerd Skobel schreibt gestern in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, es sei eine populistische Idee, abschaffen zu wollen, was auf den ersten Blick sperriger erscheine als der Mainstream. Die Autorin Sibylle Berg sagte in Deutschlandfunk Kultur,
es gibt noch zwei, in diesem ganzen Mischmasch von Kacksendern gibt es eigentlich zwei Sender, die wirklich noch irgendwas für Bildung und Kultur tun. Und das sind einfach Arte und Dreisat. Und wenn man so beschwichtigend sagt, wir legen die zusammen, dann heißt das einfach, es gibt weniger Sendezeit. Und ich denke immer, dieser öffentlich-rechtliche Rundfunk hat ja die Aufgabe, die Menschen zu informieren und zu bilden. Und ich verstehe nicht, warum jetzt irgendwie einer dieser beiden Bildungsdinosaurier irgendwie abgeschossen wird.
Die Autorin Sibylle Berg zur möglichen Schließung des Kultursenders Dreisat. Gleich mehr Reaktionen aus der Kulturszene auf die Pläne der Länder. Wir beginnen aber in Bonn, wo gestern Richard Wagners Oper Die Meistersinger von Nürnberg in der Inszenierung von Aaron Stiel Premiere hatte, dem Intendanten des Stadttheaters Klagenfurt. Die Meistersinger, die sind komplex. Es geht um den Wettstreit natürlich, aber auch ums Nationale, um die Regeln der Kunst und natürlich um die Liebe. Barry Kosky hat in der letzten Bayreuther Meistersinger-Inszenierung 2017 Maßstäbe gesetzt, indem er mit fratzenhaften Masken und riesigen Ballongesichtern arbeitete, um Judenhass und Pogromstimmung in der Gesellschaft fühlbar zu machen. Ähnliche Pappköpp, wie sie im Rheinland auch die Karnevalswagen schmücken, die gibt's nun auch in der Bonner Inszenierung. Henning Hubert hat sie gesehen.
Schon vor dem sehr behende musizierten Vorspiel des Beethoven-Orchesters unter Dirk Kaftan gibt es die erste Unruhe im Parkett. Ein Schwarz-Weiß-Film flackert, zeigt die Haupttribüne des Nürnberger Reichsparteitagsgeländes mit großem Hakenkreuz. Erster Buhruf. Dann wird das Hakenkreuz gesprengt, so hat's die US-Armee kurz vor Weltkriegsende dokumentiert. Spontaner Applaus. War's das jetzt mit der Vergangenheitsbewältigung? Der grün verstaubte Vorhang im Einheitsbühnenbild schließt sich jedenfalls schnell. Wir sind ab jetzt in einem Gemeindesaal der 1950er Jahre. Braune Holzpaneelen verhüllen etwas. Sie werden in der berühmten Prügelszene am Ende des zweiten Aufzugs abfallen und teilweise die alten Hakenkreuze wieder sichtbar machen. Der Chor trudelt ein, ab jetzt ist's ein einziges Gewusel. Langweilig wird's in den 6 Stunden fürs Auge nie. Die Männer begrüßen sich nicht mit warmem Handschlag, sondern mit der Corona-Faust. Solche Mikroaggressionen werden weiter den Umgang untereinander bestimmen in dieser streng organisierten Stadtgesellschaft. Zwischen Eva, dem Hauptpreis des anstehenden Sängerwettbewerbs, und dem adligen Außenseiter Walter von Stolzing funkt es bereits beim Choralgesang. Mirko Roschkowski singt dann Walters neue Melodien wunderbar lyrisch bei seinem ersten Auftritt vor der Meistersingerzunft. Seine Reise ins Herz von Eva führt nicht nur über den Sieg über den unfähigen Konkurrenten Beckmesser, sondern auch über den Verzicht von Schuster und Witwer Hans Sachs. Als Anna Prinzschewa als emanzipierte Bonner Eva in seine Schusterwerkstatt kommt, wegen ihrer drückenden Brautschuhe, streckt sie einen Fuß nicht wie üblich auf dem Schemel aus, sondern auf Hans Sachsens Schoß. So innig wie beim hier erklingenden Befangenheitsmotiv wird es zwischen ihr und Walter nicht zugehen. Doch Sachs verzichtet. Ein sehr schöner Moment, der auch andeuten mag, dass zur Zeit der Komposition der Meistersinger Richard Wagner auf seine Muse, die verheiratete Mathilde Wesendonck, endgültig verzichtet.
Musik.
Aaron Stiel inszeniert mehrere Szenen in dieser großen Innigkeit. Man ahnt so, wie sehr sich Wagner in den Meistersingern in die Nähe von Mathilde Wesendonck hineingeträumt hat. Mit Walters seliger Morgentraum-Deutweise bekommt das Baby dieser nun rein in der Kunstwelt geführten Beziehung auch seinen sprechenden Namen verliehen. Joachim Goltz ist ein äußerst sympathisch rüberkommender Sixtus Beckmesser und bekommt starken Szenenapplaus nach seiner Arie im Parkett. Berührend auch, wie sich der über die Gewalt in der Welt grübelnde Hans Sachs minutenlang in das Antlitz Putins versenkt. Putin ist ein übergroßer Pappmaché-Kopf und hat auf der Hinterbühne beunruhigende Gesellschaft. Trump, Höcke, Meloni, Le Pen und Weidel. Tanzmariechen schwingen die Beine, während diese Verführerfiguren mittanzen. Immer mehr Karnevalisten ziehen auf, bis zum Ende spielt jetzt alles im Bonn von heute. Die Meistersingerzunft trägt grüne Karnevalsuniform, während sie zum Sangeswettstreit als bierseliger Elverrat tagt. Nach den Bildern vom Reichsparteitagsgelände und den Hakenkreuzen an der Wand des Gemeindesaals fragt man sich, wie man ganz am Ende noch die deutschen Meister ehren kann. Indem wir uns immer wieder neue suchen. Der Chor hält dutzende Pappschilder hoch mit Namen, die für Wagners Konzept der Weltverbesserung durch Kunst stehen. Brecht, Weil, Domin, Stanicic. Beim Schlussapplaus hält auch der Regisseur so eine Pappe hoch. Richard Wagner steht drauf. Selten, in Bonn aber schlüssig, so ein Extrajubel nur für den Komponisten.
Richard Wagners Meistersinger an der Oper Bonn, politisch gegenwärtig und doch irgendwie rheinisch frohgesinnt. Bonn wird wie viele Kommunen in den kommenden Jahren sparen müssen, aber noch wird gesungen in der Bundesstadt. Im öffentlich-rechtlichen Rundfunk wird auch noch gesungen, aber die Kultur gehört zu den Programmteilen, bei denen die Länder Sparpotenzial sehen. Deren Rundfunkkommission schlägt vor, die Kultursender Arte und Dreisat zusammenzulegen, also de facto einen zu schließen. Dabei geht es nicht nur ums Programm und damit um die Zuschauer, sondern auch um die Produzenten von Kultur. Denn die Sender sind Auftraggeber und finanzieren zum Beispiel Festivals mit. Barbara Behrendt hat nachgefragt, was eine Einstellung des Programms bedeuten würde.
Wer bei Dreisat nur an Opern und Theateraufzeichnungen denkt, der schaltet zum einen wohl selten ein, der unterschätzt aber auch die vielen Wege, auf die der Sender in die Kulturlandschaft hineinwirkt. Die Dreisat-Chefin Nathalie Müller-Elmau zählt auf.
Wir unterstützen die Kulturszene in vielfältigster Art und Weise und sind gerade in den Sparten Theater, Dokumentarfilm und Kurzfilm sehr aktiv. Wir vergeben Preise bei Dokumentarfilmfestivals. Wir sind Partner des Berliner Theatertreffens. Wir unterstützen den Nachwuchs bei den Kurzfilmen. Filmtagen Oberhausen. Die Berlinale, was daraus wird, kann ich Ihnen dann leider auch nicht sagen.
Eine Zusammenlegung von Arte und Dreisat hätte katastrophale Folgen für den Dokumentarfilm, erklärt der Regisseur Andreas Goldstein.
Die Liste der Regisseure, die mit dem Sender gearbeitet haben, liest sich wie das Who is Who des deutschen Dokumentarfilms. Vielen davon hat die Arbeit für Dreisat überhaupt erst ermöglicht, zu bedeutenden Dokumentaristen zu werden. Der Sender hat hier eine über Jahre gewachsene Expertise und Kenntnis, die einzigartig ist. Dreisat hat nicht nur Karrieren ermöglicht, sondern dem deutschen Dokumentarfilm internationale Bedeutung gegeben. Dreisat ist elementarer Teil der deutschen Film- und Kinolandschaft.
Ohne Dreisat wären viele Filme nicht entstanden, die in Kinos und auf Festivals zu sehen sind. Sagt Dreisat seine Beteiligung zu, ermöglicht das den FilmemacherInnen zudem oft erst den Zugang zu den Töpfen der Filmförderung. Fällt das weg, ist die Existenz von DokumentarfilmregisseurInnen gefährdet. Die Duisburger Filmwoche, Festival für Dokumentarfilme, arbeitet seit den 90er Jahren mit Dreisat zusammen. Deren Leiter Alexander Scholz sieht nun eine ganze Kunstform gefährdet.
Die Dreisat-Dokumentarfilmredaktion ermöglicht den beobachtenden Autoren Dokumentarfilm, der sich ans Kino wendet, und dass sie das tut, macht sie zu einem Solitär in der Fernsehlandschaft nahezu.
Außerdem, so der Regisseur Alexander Goldstein, habe Dreisat einen großen Anteil an der deutsch-deutschen Verständigung. Kein anderer Sender habe sich seit der Wiedervereinigung so intensiv ostdeutschen Perspektiven widmen können. Auch beim größten deutschsprachigen Theaterfestival, dem Berliner Theatertreffen, sieht man den Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks jetzt torpediert. Dreisat sorgt hier dafür, dass 3 der 10 bemerkenswerten Inszenierungen der Saison aus Deutschland, Österreich und der Schweiz in hoher Qualität aufgezeichnet und den Menschen zugänglich gemacht werden, die nicht nach Berlin ins Theater kommen können.
Hochkarätige Theateraufführungen in die Breite zu tragen und einem so viel größeren Publikum zugänglich zu machen, als wir hier in die Seele bekommen, passiert doch sonst nirgendwo mehr,
sagt die Festivalleiterin Nora Hertlein-Hall.
Und der Kahlschlag bei öffentlich zugänglichen Bildungsangeboten und Kultur stärkt weiter den neoliberalen Drift in der Gesellschaft.
Ein Armutszeugnis sei das, so Hertlein-Hall. Es würden Bildungsangebote eingestampft, die Gesellschaft gerade nach den letzten Wahlen auch in Österreich bitter nötig habe. Auf die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks für eine demokratische Gesellschaft verweist auch Andreas Goldstein.
Wenn Bildungsfernsehen, Aufklärung jenseits von Hysterie und Sensation mittlerweile in der Nische gelandet ist, kann es doch nicht bedeuten, diese Nische abzuschaffen, sondern es müsste doch vielmehr darum gehen, diese Programme zu verteidigen und ihr prominentere Sendeplätze zu verschaffen.
Die Einschaltquote im Fernsehen sollte also nicht den Ausschlag geben. Sie ist aber auch gar nicht schlecht. 1,2% Marktanteil, über 5 Millionen ZuschauerInnen erreicht der Sender täglich. Das 40. Dreisat-Jubiläum in diesem Jahr wird jedenfalls wenig freudig ausfallen. Der österreichische Rundfunk ORF, Partnersender von Dreisat, kündigt an, auch im Rahmen der Feierlichkeiten mit den IntendantInnen in einen intensiven Austausch über die Zukunft zu treten. Das letzte Wort ist ja noch nicht gesprochen.
Barbara Behrendt über mögliche Folgen einer Zusammenlegung von Arte und Dreisat, wie sie die Rundfunkkommission der Länder vorgeschlagen hat. Wenn Bildung und Kultur Gegenstand von Sparmaßnahmen sind, weil eine Erhöhung von Rundfunkbeiträgen nicht populär erscheint und daher politisch nicht durchsetzbar, dann wäre ja nur noch das Populäre durchsetzbar, der Mainstream. In Österreich fürchten Filmemacher nach dem Wahlsieg der FPÖ genau das, dass es nämlich eng wird für das Unbequeme und Experimentelle im Film, für das Kritische und Widerständige. Im Weltbild der rechtspopulistischen FPÖ hat eine solche Kunst keinen Platz. Christian Berndt über die österreichische Filmkultur zwischen Panik und Widerstandswillen.
Es ist schon eine Zäsur, natürlich eine historische Zäsur, weil die Nummer 1 bei Nationalratswahlen hat die FPÖ noch nie gestellt.
Aber unerwartet, so der Filmkritiker vom österreichischen Nachrichtenmagazin Profil Stefan Grissemann, kam der Wahlsieg der FPÖ nicht. In der Kulturszene Österreichs ist man schon lange besorgt.
Es gab natürlich schon vor der Wahl, weil ja abzusehen war, wie sie ausgehen wird, Debatten darüber, was denn jetzt zu tun sein kann. Und es kann ja eigentlich nur weiter Aufklärungsarbeit und Demonstrationen gegen rechts geben. Die Donnerstag-Demos werden wieder aufgenommen jetzt. Das sozusagen humanistische Österreich wird auf die Straße gehen.
Die sogenannten Donnerstagsdemonstrationen gab es erstmals im Jahr 2000, als die FPÖ zum ersten Mal in die Bundesregierung eintrat. 2017 wurde sie erneut Teil der Bundesregierung. Insofern gewöhnt man sich in Österreich an die rechtsextreme Partei, wie der Direktor des österreichischen Filmmuseums Michael Löbenstein meint.
Bei der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ waren die Proteste weniger stark, als sie vor 24 Jahren bei der ersten Regierungsbeteiligung waren. Da war ein gewisser, naja, ist ja eh nicht mehr die erste Beteiligung, hat schon in der Vergangenheit nicht funktioniert. Vielleicht werden sie sozusagen jetzt entzaubert in der Regierungsbeteiligung.
Jetzt, so Löbenstein, ist die Besorgnis in der Kulturszene wesentlich größer.
Weil einfach auch die Botschaften noch radikaler und deutlicher geworden sind und wir die letzten Jahre von Trumps USA oder von Viktor Orban gesehen haben, dass es oft eben nicht nur Säbelrasseln ist, sondern es gibt ganz, ganz klar gefasste Vorhaben, einfach zum Beispiel Meinungsfreiheit einzuschränken, Pressefreiheit zu beschneiden.
Der FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl erklärt Viktor Orban zum Vorbild, der in Ungarn eine sogenannte illiberale autoritäre Demokratie errichtet hat. Dass die FPÖ Österreich autoritär umbauen kann, wenn sie an die Regierung kommt, damit rechnet Stefan Grissemann zwar nicht.
Ich glaube nicht, dass das so schnell gehen würde und wird, ne? Weil wir haben eine an sich funktionierende Demokratie, die jetzt nicht so leicht auszuhebeln ist, wenn man nicht die absolute Mehrheit hat.
Allerdings, so Grissemann, gibt es in der FPÖ Pläne für einen autoritären Umbau, die sich nach Orbans Vorbild vor allem gegen die Medien richten. Was die Kultur betrifft, so Grissemann, hat die FPÖ bisher sowohl in der Bundesregierung als auch in den Landesregierungen, an denen sie beteiligt ist, kein Interesse an einem Umbau gezeigt. Anders als in Ungarn bleiben die Angriffe auf die Kultur, die von der FPÖ als globalistisch und elitär beschimpft wird, bisher nur rhetorisch. Zum Feindbild der FPÖ zählt auch der österreichische Film.
Die österreichische Filmszene ist seit zumindest 24 Jahren sehr politisiert. Die Filmszene hat damals im Jahr 2000 maßgeblich auch die Proteste gegen die erste Regierung mit FPÖ-Beteiligung mitgetragen, ist auch bei der letzten Regierungsbeteiligung der FPÖ 2017 sehr lautstark gewesen. Und ich glaube, das leitet sich aber auch daher ab, dass wir doch eine sehr pluralisierte und sehr diverse Szene hier haben.
Dass sich auch der österreichische Film stärker politisieren müsste angesichts der aktuellen Situation, glaubt Stefan Grissemann nicht.
Das österreichische Kino genießt ja einen gewissen Ruf in der Welt, zu Recht, wie ich finde. Da gibt es schon eine erstaunliche Menge gemessen daran, dass es so ein kleines Land ist, an sehr kreativen Menschen und Geistern, die alle sehr, sehr politisch interessiert sind. Ne? Und gerade auch das junge Kino ist in Österreich ein stark weltanschaulich interessiertes und sozial interessiertes Kino. Das ist schon traditionell, das kommt von Ulrich Seidel und Michael Haneke.
Aber es ist ein Kino, meint der renommierte Dokumentarfilmer Kurt Langbein, das sich eher indirekt politisch äußert.
Der österreichische Dokumentarfilm hat die Tendenz, etwas künstlerischer zu agieren. Und da glaube ich nicht, dass explizite politische Auseinandersetzungen so viel Platz finden. Und ich glaube auch, würde der österreichische Dokumentarfilm mehr plakativ werden, dass das kein Fortschritt wäre. Es geht ja nicht darum, dass jetzt überall agitiert wird, sondern dass ein Meinungsklima unterstützt wird, das Liberalität und Demokratie hochhält.
Noch gibt es in Österreich keine Einschränkungen künstlerischer Freiheit. Aber die Demokratie sieht Langbein in Österreich gefährdet angesichts der Stärke der FPÖ.
Wenn der Wahlsieg sich tatsächlich in einer maßgeblichen Regierungsbeteiligung ausdrückt, dann gute Nacht Österreich, gute Nacht demokratischer Staat.
Österreichs Filmszene macht sich Sorgen um die Kunst und um das Land nach dem Wahlsieg der rechtspopulistischen FPÖ. Dem italienischen Künstler Lucio Fontana, der mit seinen geschlitzten Leinwänden populär wurde, dem wird derzeit vorgeworfen, er sei, bevor er einer der Helden der Moderne wurde, Anhänger des Faschismus gewesen. Seine frühen Werke seien faschistisch geprägt, was kaum bekannt sei, weil die das Werk betreuende Stiftung Abbildungen früher Arbeiten streng kontrolliere. Das von der Heidt-Museum in Wuppertal zeigt nun eine große Ausstellung zum Werk Fontanas unter dem Titel Erwartung. Unsere Kunstkritikerin Christiane Vielhaber hat das gesehen. Als was wird uns Christiane Vielhaber Lucio Fontana denn da nahegebracht? Als Schlüsselfigur der Moderne oder als Unterstützer des italienischen Faschismus?
Also ich hatte die Erwartung, dass Herr Mönig, der Direktor des Museums, da sicherlich keinen Bogen drum machen wird. Und das hat er auch nicht getan. In der Biografie gleich am Anfang der Ausstellung wird man auch darauf hingewiesen, dass er eingeladen war, eine Porträtbüste von Mussolini zu machen. Aber was wir alle vergessen ist, dass Mussolini jemand war, der die modernen Künstler umarmt hat und hat gesagt, ich will euch haben, wir gehen nach vorne, wir sind Avantgarde. Ihr arbeitet für mich. Was er mit dem Volk gemacht hat, ist was anderes, wie er mit dem Volk gesprochen hat. Aber insofern kann man das nicht mit unseren entarteten Künstlern vergleichen. Und dann muss ich auch sagen, viele der entarteten Künstler bei uns können froh sein, dass sie unter das Verdikt fielen, denn im Kopf haben die auch teilweise ganz anders getickt. Und ich frage dich, Jörg, hätte man 1959 auf die zweite Dokumenta, hätte man Fontana da eingeladen, weil es ein Faschist war? Und hinzu muss man sagen, er ist in Argentinien geboren, seine Eltern waren Italiener, er ist in Italien dann zur Schule gegangen, er hat in Italien studiert, war in Italien als Soldat für Italien dabei, ist 1940 nach Argentinien gegangen und konnte dann auch nicht zurück, weil der Krieg war, aber nicht, weil er irgendwie irgendwas wollte. Und diese Ausstellung zeigt eigentlich das Disparate, was das Werk ausmacht. Ich meine, du alte Schlitzohr, ne? Du hast ja gesagt, der Schlitzer. Er hat eben viel mehr als Schlitze gemacht. Fontana ist 68 gestorben. 58 hat er das erste Mal das Teppichmesser genommen und hat eine Leinwand aufgeschlitzt. Und wir gucken in den Raum dahinter und wir sehen, die Illusion, hinter den Bildern ist irgendwas, hinter den Bildern ist der schwarze Raum. Teilweise hat er auch die Bilder mit schwarzer Gaze hinterlegt, damit man dann wirklich den Eindruck von Tiefe und von ich weiß nicht was hatte. Aber er war eben viel mehr.
Und das zeigt die Ausstellung, also man guckt auch in die frühe Zeit des Fontana.
Und das Früh und das Spät, das geht nebeneinander her. Also dieses Abstrakte, diesen Raum öffnen, was er vorher schon mit Durchlöchern gemacht hat, seine Buki, seine Löcher, wo er reingebohrt hat, wo er sagt, das ist das Ei des Kolumbus. Er hat immer figurativ nebenher, also parallel gearbeitet. Und das ist überhaupt in dieser Ausstellung, merken Sie, das ist eigentlich gar kein Widerspruch. Sie merken, dass es im Grunde genommen, dass er eben kein Argentinier ist, sondern ein Italiener, der so im Barock verwurzelt ist. Und wenn Sie dann seine figurativen Arbeiten sehen, dann haben Sie das Gefühl, das sind Tiepolos Deckenmalerei, die er jetzt geformt hat, in, also figurativ in Terrakotta, und die dann gebrannt hat, dann haben Sie so einen Teller vor sich oder Sie haben ein kleines Kruzifix und daneben ganz große eiförmige Bilder und die heißen Gott ist tot, also Nietzsche. Aber Gott ist eben nicht tot, da ist der Schöpfergeist.
Also die Wuppertaler Ausstellung, die, glaube ich, nach 30 Jahren die erste große in Deutschland überhaupt wieder ist, wirft den Blick nochmal auf einen Fontana, den wir nicht kennen, also wie gesagt mehr als die Schlitze?
Ja, wir sagen immer die Schlitze, dann hat man irgendwo auf Messen, sieht man die scheinbar dekorativen Keramiken, aber da ist eben viel mehr, Sie sehen Zeichnungen und dann denken Sie, das sind Zeichnungen aus den 30er Jahren, es sind Arbeiten dabei, da denken Sie, das ist ein ganz früher Kricke, von 27 ein kleiner Stein und ein Draht drauf, ne? So eine Raumlinie und daneben dann irgendwelche Astronauten oder irgendwelche perforiert, dann denken Sie, das ist die Milchstraße, also wie weit der vorgegriffen hat in den Raum und dieser Zukunftsglaube.
Den sieht man in der Ausstellung in Wuppertal, die heißt Erwartung. Lucio Fontana, einer der einflussreichsten Künstler der europäischen Nachkriegszeit. Christiane Vielhaber, vielen Dank. Das New Yorker Whitney Museum, das feiert einen anderen Modernen, den US-amerikanischen Tänzer und Choreografen Alvin Ailey. 1958 hat er in New York das Alvin Ailey American Dance Theater gegründet, das erste moderne Tanzensemble mit festem Repertoire. Er hat schwarzen Tänzerinnen und Choreografinnen die Gelegenheit gegeben, da ihre Arbeit zu zeigen, und zwar außerhalb von Broadway und Hollywood und dem Bild von Schwarzen, was man da so hatte. Und er hat mit seinen eigenen Arbeiten ganz viel miteinander verwoben. Modern Dance, Jazz, klassisches Ballett, Bewegungen aus religiösen Ritualen und der Arbeitswelt der Afroamerikaner. Damit hat Alvin Ailey die ganze Welt begeistert und die amerikanische Tanzszene verändert. Andreas Roberts hat die Hommage an Alvin Ailey im Whitney Museum gesehen.
Man betritt die Ausstellung und spürt sofort, dass Edges of Ailey keine gewöhnliche Ausstellung ist. Alle Wände sind in Rot, Skulpturen, Bilder, kleinere Videoinstallationen und Glasvitrinen mit Tagebüchern stehen auf roten Teppichen wie auf Inseln, und ein dynamischer Zusammenschnitt von Aileys Leben und seinen Choreografien wird in einer Schleife über eine Videoinstallation abgespielt, die wie ein langes Band an den Wänden entlangläuft. Eine lebensgroße Ballerina von Karen Davis aus weißem Gips mit in die Höhe gestrecktem Bein begrüßt die Besucher. Die Fläche, die durch ihr Kleid in dieser Haltung entsteht, wirkt wie das Segel eines Bootes. Kuratorin Adrian Edwards.
Das Design ist von zwei Aspekten geprägt. Zum einen ist es das Theater, in dem wir Ailey normalerweise begegnen würden, mit seinen roten Vorhängen und seinen roten Sitzen, typischerweise alles aus Samt.
Aber das Rot steht auch noch für einen anderen Aspekt, erklärt die Kuratorin.
But also it sort of is definitely a tribute to his blood memories, as he called them, which is all of these different aspects of black southern life in the United States, kind of soul.
Aber es ist auch eine Hommage an seine Bluterinnerungen, wie er sie nannte. Das heißt, an all die verschiedenen Aspekte des schwarzen Lebens im Süden der Vereinigten Staaten. Eine Art Seelenleben, ein Gefühl für einen Ort, der ihm sehr wichtig war und den er in seine Arbeit einbrachte. Die Idee dieser Art von Arbeit, wenn man sie im Kontext seiner Choreografien sieht, wie das buchstäbliche Pflücken von Baumwolle oder die Rituale, die Teil der Gottesdienste waren, hat alles eine Beziehung zur Bewegung. Es war uns wichtig, dies für den Betrachter zu visualisieren.
Make their way into the choreography. So it was important to actually, in a way, visualize that for the viewer.
visualisieren, zum Beispiel durch Plastiken und Gemälde, die Aileys Themen aufnehmen oder gar in seinen Tagebüchern erwähnt werden. Zum Beispiel John Biggers Ölgemälde The Scarecropper von 1945. Vor dem fast schwarzen Hintergrund einer Holzwand steht ein alter Baumwollpflücker mit großen knöchrigen Händen und tief zerfurchtem Gesicht. Sein Haar ist weiß wie die Baumwolle, die er pflückt. Seine geschlossenen Augen geben seinem Gesicht einen friedvollen Ausdruck. Diese Mischung aus Schmerz, Arbeit, Armut, aber auch Frieden und Schönheit finden sich auch in Aileys Choreografien wieder.
Eines der Dinge, auf die wir sehr viel Wert gelegt haben, ist, dass wir uns sehr nah an Ailey selbst halten, an das, was er geschrieben hat, was er uns erzählte, die Arten von Tänzen, die er machte. Die Konturen der Show sind also stark von seinen Archiven und insbesondere seinen Notizbüchern geprägt, aber auch von den aufgezeichneten Interviews, die er geführt hat.
Aileys Notiz- und Tagebücher stehen im Zentrum der Ausstellung. Oft sind neben den Vitrinen mit den Originalblättern digitale Ausgaben, in denen man weiterblättern kann. Sie geben einen privaten Einblick in sein Leben, von seiner täglichen Routine und seinem künstlerischen Denken bis hin zu den Anforderungen des Tourneebetriebs und der Auseinandersetzung mit seiner Homosexualität. Viele der ausgestellten Arbeiten gehören zu der Crème de la Crème afroamerikanischer Kunst. Kerry James Marshall, Jacob Lawrence, Faith Ringgold. Am Ende des Videozusammenschnitts im Raum geht ein Kameramann durch die Garderoben und die Tänzer rufen Genesungswünsche. Es ist 1989 und Alvin liegt in den Folgen von AIDS schwer erkrankt im Krankenhaus. Ein berührender Moment, dem eine große Stille im Raum folgt. Edges of Ailey zeigt auf faszinierend persönliche Weise die Welt, die Alvin Ailey umgab. Seine Freunde, seine Kollaborateure und seine Arbeit. Und den Ausstellungsmachern ist dabei gelungen, eine dynamische und energetische Atmosphäre zu erzeugen, die notwendig scheint, wenn ein Kunstmuseum über einen der wichtigsten Tänzer des 20. Jahrhunderts eine Ausstellung macht. Absolut sehenswert.
Alvin Ailey im Whitney Museum New York. Die Kulturmeldung hat Anna Kuhn.
Rund 10% will der Berliner Senat ja einsparen, und zwar bei allen Ressorts, und das trifft natürlich auch den Kulturetat. Für manche Theater steht so der ganze Spielbetrieb in Frage. Der Berliner Landesverband im Deutschen Bühnenverein protestiert nun gegen die geplanten Kürzungen mit einer Petition, die schon mehr als 40.000 Mal unterschrieben wurde. Carsten Borster, Präsident des Deutschen Bühnenvereins und gleichzeitig Hamburger Kultursenator, sagte bei Deutschlandfunk Kultur, es gehe nicht darum, die Kultur komplett auszunehmen von den Einsparungen.
Wenn im Ganzen weniger Geld zur Verfügung steht, wird es nicht durch pures Wollen mehr. Die Frage, die wir uns eher stellen, ist, und das ist nicht eine, die ich jetzt in erster Linie ausschließlich an einen Senat oder eine Regierung oder irgendeinen Kulturdezernenten in einer westdeutschen oder ostdeutschen Kommune richten würden, die ja in gleichen Lagen momentan sind, sondern es ist eine Frage einer Gesellschaft insgesamt. Wollen wir eigentlich die kulturelle Infrastruktur, die wir haben, die wir aufgebaut haben über Jahrzehnte hinweg, sowohl in Institutionen als auch in freien Förderkulissen, wollen wir die erhalten? Sehen wir ihren Wert gerade jetzt in der gesellschaftlichen Lage, in der wir uns bewegen? Oder betrachten wir sie genauso wie jede andere soziale Infrastruktur als etwas, das man dann eben mal größer oder kleiner macht, je nachdem, wie viele Mittel zur Verfügung stehen?
Das komplette Gespräch mit Carsten Borster können Sie in der Deutschlandfunk-App hören. Sie finden es unter der Sendung Rang 1. An der Berliner Volksbühne gibt es wohl bald eine neue Leitung. Die Bühnenbildnerin Ida Müller und der norwegische Theaterregisseur Vegard Winge sollen diese Aufgabe übernehmen, das berichtet der Tagesspiegel. Die Verträge seien so gut wie unterschriftsreif, heißt es. Seit 2021 hatte René Polisch das Haus als Intendant geleitet und war damit in die großen Fußstapfen von Frank Castorf getreten, der das Haus ja ein Vierteljahrhundert geleitet hatte. Polisch war Anfang des Jahres überraschend verstorben. Müller und Winge sollen nun für 3 Jahre eine Interimsintendanz übernehmen. Danach soll es eine feste Intendanz für 5 Jahre geben. Er war ein Stück Weimar, so hat der Oberbürgermeister der Stadt den Weimarer Rockmusiker Bernhard Karnold, genannt Karni, gewürdigt. 1961 stand Karni mit der Gruppe Amigos zum ersten Mal auf der Bühne als musikalischer Autodidakt, wie er dem Sender Salve TV später erzählte.
Ach, wenn man sich mal vorstellt, 58, habe ich ersten Kontakt, Radio gehört, Radio Luxemburg, was aber damals auch schon verboten war, EFN angehört, und da hatte ich die amerikanische Musik, vor allem die schwarze Musik, hat mich unheimlich angemacht. Da habe ich immer schon vor dem Spiegel versucht, zur Bewegung, konnte noch keine Gitarre spielen. Dann habe ich irgendwann mal Weihnachten, war der Traum in Erfüllung gegangen, hat meine Mutti mir eine Gitarre mir unter dem Weihnachtsbaum. Und da habe ich natürlich alles autodidaktisch bis zum heutigen Tage mir alles so selber drauf gedrückt.
Später ging Kani zur Gruppe Polyphon, spielte mit Elefant und Fritzens Dampfverband. Nun ist er im Alter von 80 Jahren verstorben.
Die Kulturmeldung mit Anna Kohn, vielen Dank. Der Krieg im Nahen Osten und die Debatte um Zölle auf chinesische E-Autos, das sind Themen in den Informationen am Abend nach den Nachrichten hier im Deutschlandfunk. Mein Name ist Jörg Biesler, einen schönen Abend.